From the conference center
aus dem Konferenzzentrum am Tempelplatz in Salt Lake City übertragen wir die 178. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Bei der Konferenz sprechen Generalautoritäten und führende Amtsträger der Kirche. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor. Diese Sendung ist eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Communications. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt. Thomas S. Monson, der Präsident der Kirche, leitet diese Versammlung.
We welcome you this morning.
Wir heißen Sie heute Morgen zur vierten allgemeinen Versammlung der 178. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, willkommen. Wir begrüßen alle, die an dieser Versammlung teilnehmen und danken den Eigentümern und dem Betriebspersonal der Einrichtungen, die diese Konferenz übertragen. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor unter der Leitung von Mac Wilberg mit Andrew Unsworth und Clay Christiansen an der Orgel. Der Chor hat diese Versammlung mit dem Lied »O Fülle des Heiles« eröffnet und singt nun »Ich weiß, dass mein Erlöser lebt«. Das Anfangsgebet spricht dann Elder Earl C. Tingey, der gestern als 70er und Mitglied der Präsidentschaft der 70er entlassen wurde, nachdem er viele Jahre gedient hat.
Thank you.
Our beloved Father in heaven.
Unser geliebter Vater im Himmel. An diesem wunderschönen Sabbatmorgen treffen wir uns hier im Konferenzzentrum in Salt Lake City und in Hunderttausenden Wohnungen und Kirchengebäuden, um an dieser Versammlung der Generalkonferenz teilzunehmen. Ja, der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Wir danken dir für deinen geliebten Sohn, den Erretter Jesus Christus, und für sein Sühnopfer, das er für uns vollbracht hat. Und dass er seinen Willen durch einen lebendigen Propheten, ja, Thomas S. Monson, kundtut, wie wir ihn und seinen Ratgebern lieben. Wir beten für einen Segen für sie und für die 12 und für die Generalautoritäten und Hilfsorganisationsleitung. Vater, in vielen Ländern gibt es schwierige Zeiten. Und wir beten demütig darum, dass du die Führer der Nationen segnen mögest, dass sie geführt werden, dass sie Stabilität und Wohlergehen für ihre Länder bewirken. Und dass der ganzen Welt die Botschaft der Wiederherstellung mitgeteilt werden kann. Wir bitten für diejenigen, die an dieser Versammlung der Generalkonferenz teilnehmen, die sprechen, die singen und die eine Botschaft uns bringen, dass wir und die Zuhörer den Geist spüren. Und für diese vielen Segnungen beten wir demütig im Namen Jesu Christi. Amen.
Thank you.
Der Chor sang soeben Oh, what songs of the heart. Wir freuen uns, nun von Präsident Henry B. Eyring, dem ersten Ratgeber in der ersten Präsidentschaft, und danach von Elder Robert D. Hales vom Kollegium der Zwölf Apostel zu hören. Danach spricht Bischof Keith B. McMullen von der präsidierenden Bischofschaft zu uns. Anschließend singen der Chor und die Versammelten Frohlockt, der Herr regiert, Nummer 37 im deutschen Gesangbuch. Nach dem Gesang hören wir von Schwester Elaine S. Dalton, der Präsidentin der jungen Damen. Ihr folgt der Chor mit dem Lied Ich spüre, dass er mich liebt. Im Anschluss daran hören wir von Elder M. Russell Ballard vom Kollegium der Zwölf Apostel. Präsident Eyring.
Meine lieben Brüder und Schwestern, ich freue mich, an diesem Sonntagmorgen bei Ihnen zu sein, mit Ihnen versammelt zu sein. Unsere Lebensumstände sind verschieden. Aus jedem Land und vielen ethnischen Gruppen kommen wir im Reich Gottes zusammen. Und diese prophezeite Sammlung beschleunigt sich. Wir erleben, dass es in der Welt immer mehr Konflikte zwischen den Völkern gibt. Diese Spaltung und Meinungsverschiedenheiten können auch uns erfassen. Daher lautet heute meine Botschaft der Hoffnung, dass ein großer Tag kommt, da wir eins sein werden. Wenn der Herr Jehova zurückkehrt, um bei denen zu wohnen, die sein Volk geworden sind, wird es eins sein. Eins im Herzen, eins mit ihm und mit unserem himmlischen Vater. Ich habe schon mehrfach zu Ihnen über Einigkeit gesprochen. Ich werde vielleicht auch in Zukunft wieder darüber sprechen. Jeder Prophet Gottes zu meinen Lebzeiten hat davon gesprochen. Präsident David O. McKay bat in der letzten Botschaft, die ich von ihm las, inständig um Einigkeit. Die Propheten des Herrn haben schon immer zur Einigkeit aufgerufen. In den Tagen, die vor uns liegen und in denen wir als Volk auf unsere herrliche Bestimmung vorbereitet werden, werden wir noch mehr darauf angewiesen sein, dass uns diese Gabe gewährt wird, und es wird uns noch mehr abverlangt werden, um sie zu bewahren. Meine Botschaft lautet, dass wir bereits besser geworden sind. Väter und Mütter beten für mehr Einigkeit in der Familie, und diese Gebete werden erhört. Familien beten morgens und abends zusammen. Als ich einmal bei einer Familie zu Gast war, lud man mich ein, vor dem Schlafengehen mit ihr zu beten. Das kleinste Kind wurde aufgefordert, das Gebet zu sprechen. Wie ein Patriarch betete der Junge namentlich für jeden in der Familie. Ich muss gestehen, ich öffnete kurz die Augen, um die Gesichter der anderen Kinder und der Eltern zu betrachten. Ich sah ihn an, dass sie ihren Glauben und ihre Herzen im Gebet dieses kleinen Jungen vereinigten. Vor kurzem beteten auch ein paar FAV-Schwestern gemeinsam, ehe sie eine junge Schwester besuchten, deren Mann ganz unerwartet verstorben war. Sie wollten herausfinden, was sie tun und wie sie zusammenarbeiten konnten, wenn sie halfen, das Zuhause für die Angehörigen und Freunde herzurichten, die zur Beerdigung kommen würden. Sie wollten wissen, wie sie die Schwester im Sinne des Herrn trösten konnten. Ihre Gebete wurden erhört. Als sie dort ankam, machte sich jede Schwester an die Arbeit. Sie waren so schnell fertig, dass einige Schwestern bedauerten, dass es nicht noch mehr zu tun gab. Sie sprachen Trost zu und wählten genau die richtigen Worte. Sie leisteten einig Dienst für den Herrn und waren im Herzen vereint. Wie ich haben auch Sie schon einiges beobachtet, was darauf hindeutet, dass wir auf dem Weg dahin sind, eins zu werden. Wenn wir darum beten und auf die Weise des Herrn darauf hinarbeiten, werden wir das Wunder der Einigkeit erleben. Wir werden im Herzen vereint sein. Diese Segnung hat Gott seinen glaubenstreuen Heiligen verheißen, in welcher Lage sie sich auch befinden und welche Konflikte auch um sie herum wüten. Er meinte sowohl uns als auch seine Jünger, als er betete, Vater, alle sollen eins sein. Der Vater gewährt uns diese Segnung aus dem gleichen Grund, weshalb wir sie sie bitten. Aus Erfahrung kennen wir die Freude, die uns erfüllt, wenn wir einig sind. Als Geistkinder Gottes sehen wir uns nach derselben Freude, die wir einst in seiner Gegenwart im vorirdischen Dasein verspürten. Er möchte uns diesen heiligen Wunsch, nämlich einig zu sein, erfüllen, weil er uns liebt. Jedoch kann er ihn nicht einzeln für jeden erfüllen. Die Freude der Einigkeit, die er uns gern geben möchte, kann man nicht allein verspüren. Wir müssen gemeinsam danach trachten und uns dafür bereit machen. Es ist also nicht verwunderlich, dass Gott darauf dringt, dass wir uns sammeln, damit er uns segnen kann. Er möchte, dass wir uns in Familien sammeln. Er hat Gemeinden und Zweige und Unterrichtsklassen in der Kirche eingerichtet und uns geboten, dort oft zusammenzukommen. In diesen Sammelplätzen, die Gott für uns vorgesehen hat, liegt unsere große Chance. Wir können für die Einigkeit beten und arbeiten, die uns Freude schenkt und unser Vermögen, für andere da zu sein, vermehrt. Den drei Nephiten verhieß der Herr als Lohn für ihren treuen Dienst die Freude, letztlich mit ihm vereint zu sein. Er sagte, ihr werdet eine Fülle der Freude haben und ihr werdet euch im Reich meines Vaters niedersetzen. Ja, eure Freude wird voll sein, wie auch der Vater mir eine Fülle der Freude gegeben hat. Und ihr werdet so sein, wie ich bin. Und ich bin so wie der Vater und ich sind eins. Der Herr hat uns Anhaltspunkte gegeben, damit wir wissen, was wir tun müssen, um den Segen und die Freude beständig wachsender Einigkeit zu erlangen. Im Buch Mormon gibt es eine Erfolgsgeschichte. Alma war gerade mit seinem Volk an den Wassern Mormon. Wie das Volk sich in dieser schwierigen und gefährlichen Lage verhielt, gibt uns Mut und weist uns den Weg. Alles, wozu Alma und sein Volk inspiriert wurden, diente dem Zweck, andere dazu zu bewegen, durch das Sühnopfer Jesu Christi eine Herzenswandlung zu erleben. Denn nur auf diese Weise kann uns Gott damit segnen, eines Herzens zu sein. In Mosia lesen wir, und von jener Zeit an wurden sie die Kirche Gottes oder die Kirche Christi genannt, und es begab sich, wer auch immer mit der Macht und Vollmacht Gottes getauft wurde, der wurde seiner Kirche hinzugefügt. Und er gebot ihnen, nichts zu lehren als nur das, was er gelehrt hatte und was durch den Mund der heiligen Propheten gesprochen worden war. Ja, er gebot ihnen nämlich, sie sollten nichts predigen als nur Umkehr und Glauben an den Herrn, der sein Volk erlöst hat. Und er gebot ihnen, sie sollten keinen Streit untereinander haben, sondern sie sollten eines Sinnes vorwärts blicken, einen Glauben und eine Taufe haben und ihre Herzen in Einigkeit und gegenseitiger Liebe verbunden haben. Und so gebot er ihnen, zu predigen. Und so wurden sie die Kinder Gottes. Deshalb gebot Alma dem Volk, Glauben und Umkehr zu predigen. Deshalb rechneten meine Kinder schon immer damit, dass ich einen Weg finden würde, jemanden während der Lektion beim Familienabend zu bitten, Zeugnis vom Heiland und dessen Mission zu geben. Manchmal gaben wir Eltern Zeugnis. An den besten Abenden gelang es uns, ein Kind zum Zeugnis geben zu bewegen, indem es entweder die Lektion gab oder auf eine Frage antwortete. Wenn jemand Zeugnis vom Erretter gab, wurde es durch den Heiligen Geist bestätigt. An diesen Abenden waren wir im Herzen vereint. Neben Verordnungen gibt es auch Grundsätze, an die wir uns als Volk halten und die größere Einigkeit herbeiführen. Einer dieser Grundsätze ist Offenbarung. Nur durch Offenbarung können wir erfahren, wie wir dem Willen des Herrn gemeinsam folgen können. Dazu brauchen wir das Licht des Himmels. Der Heilige Geist wird uns und denen, die sich mit uns gesammelt haben, im Herzen bezeugen, was der Herr sich von uns wünscht. Und dadurch, dass wir seine Gebote halten, können wir im Herzen verbunden und eins werden. Ein zweiter Grundsatz, der uns auf dem Weg dahin eins zu werden leitet, ist Demut. Stolz ist der ärgste Feind der Einigkeit. Jeder von uns hat erlebt, was er Schlimmes anrichten kann. Vor ein paar Tagen bekam ich mit, wie zwei gute Menschen zunächst nur eine kleine Meinungsverschiedenheit hatten. Sie diskutierten anfangs darüber, was richtig sei. Doch es artete in einen Streit darüber aus, wer Recht habe. Sie wurden immer lauter. Ihre Gesichter wurden immer röter. Anstatt beim Thema zu bleiben, redeten sie über sich selbst und versuchten zu beweisen, warum ihre Ansicht die richtige sei. Sicher wären sie genauso beunruhigt gewesen wie ich. Wir wissen, dass solch ein trauriger Streit ein Leben zerstören kann. Jeder von uns kennt Menschen, die aus gekränktem Stolz der Kirche den Rücken gekehrt haben. Glücklicherweise sehe auch ich immer mehr und geschicktere Friedensstifter, die die Wogen glätten, bevor jemand Schaden nimmt. Sie können einer dieser Friedensstifter sein, ob sie nun an dem Streit beteiligt sind oder ihn nur mitbekommen. Das erreicht man beispielsweise, indem man nach etwas sucht, was es auch sei, worin man sich einig ist. Um Frieden zu stiften, müssen wir einfach darauf vertrauen, dass wir als Kinder Gottes zwar unterschiedliche Meinungen haben, jedoch in jeder Meinung, für die sich jemand stark macht, wohl auch etwas Wahres steckt. Dem Friedensstifter gelingt es, dass die anderen die Wahrheit erkennen, die sie verbindet, und stellt so die Einigkeit wieder her. Diese Wahrheit, die sie miteinander verbindet, ist immer größer und bedeutet den Beteiligten mehr als jede Meinungsverschiedenheit. Sie können sich und anderen helfen, diese Gemeinsamkeit zu entdecken, wenn sie Gott um Hilfe bitten und dann zur Tat schreiten. Er wird sie erhören, wie er es bei mir getan hat, damit sie den Frieden wiederherstellen können. Der gleiche Grundsatz gilt auch dann, wenn wir mit Menschen völlig unterschiedlicher Herkunft eins sein wollen. Die Kinder Gottes verbindet mehr, als sie unterscheidet. Man kann die Unterschiede sogar als Chance betrachten. Gott wird ihnen helfen, das, was einen anderen Menschen anders macht, nicht als Ärgernis zu sehen, sondern als Bereicherung. Der Herr kann ihnen erkennen und würdigen helfen, wenn jemand anders etwas beiträgt, was sie nicht geben können. Ich habe mehr als einmal die Güte des Herrn verspürt, als er mich mit Menschen zusammenbrachte, die anders waren als ich und deren Andersartigkeit genau die Hilfe war, die ich brauchte. Auf diese Weise hat der Herr etwas hinzugefügt, was mir fehlte, um ihm besser dienen zu können. Damit komme ich zu einem weiteren Grundsatz der Einigkeit. Wir sollen gut übereinander reden. Überlegen Sie, wann Sie das letzte Mal um Ihre Meinung über einen Ihrer Angehörigen oder jemanden aus der Kirche gebeten wurden. Ich habe das gestern Abend zuletzt erlebt und mehrmals in der vergangenen Woche. Das passiert mir ständig. Sicher müssen wir manchmal andere beurteilen. Manchmal müssen wir unsere Meinung sogar aussprechen. Doch meistens können wir uns entscheiden. Zum Beispiel, wenn Sie gefragt werden, was Sie von dem neuen Bischof halten. Wenn wir stetig besser darin werden, Einigkeit zu schaffen, werden wir bei dieser Frage an eine Schriftstelle denken, nämlich: Und nun, meine Brüder, in Anbetracht dessen, dass ihr das Licht kennt, mit dem ihr urteilen könnt, und dieses Licht ist das Licht Christi, seht zu, dass ihr nicht Unrecht urteilt, denn mit dem gleichen Richterspruch, mit dem ihr richtet, werdet auch ihr gerichtet werden. Wenn Ihnen klar ist, dass Sie andere nur in einem unvollkommenen Licht betrachten, werden Sie bei dem, was Sie sagen, wahrscheinlich großzügig sein. Abgesehen von der Schriftstelle haben Sie vielleicht auch Ihre Mutter sagen hören, wie ich meine habe sagen hören: Wenn du nichts Gutes über jemanden sagen kannst, sag lieber gar nichts. Das wird Ihnen helfen, beim Bischof auf das Beste bei seinen Leistungen und in seinem Charakter zu achten. Der Retter, wenn er Sie später liebevoll richtet, wird Ihre Leistung sicherlich auch in dieser Weise beurteilen. Und so wird es auch bei mir sein. Die Schriftstelle und der Spruch, den Sie von Ihrer Mutter gehört haben, bewegt Sie dann vielleicht dazu, zu beschreiben, was der Bischof am besten macht und was er Gutes beabsichtigt. Ich verheiße Ihnen, dass Sie Frieden und Freude verspüren werden, wenn Sie im Licht Christi großzügig über andere sprechen. Sie werden Einigkeit mit dem Bischof verspüren und mit demjenigen, der um Ihre Meinung gebeten hat, nicht weil der Bischof vollkommen ist oder gegenüber mit Ihrem großzügigen Urteil übereinstimmt, sondern weil der Herr Sie spüren lässt, wie sehr er sich freut, dass Sie Abstand davon genommen haben, Samen zu streuen, aus denen Uneinigkeit sprießen würde. Diesen Grundsatz müssen wir auch in Zukunft beherzigen, da der Herr immer mehr Menschen sammelt, die anders sind als wir. Dadurch werden wir besser erkennen, dass das Sühnopfer in jedem von uns dieselbe Wandlung hervorruft. Wir werden zu einem Jünger, der sanftmütig, liebevoll und leicht zu bewegen ist, aber auch furchtlos und in allem treu. Zwar leben wir in verschiedenen Ländern, doch wir durchlaufen eine Wandlung, wenn wir Teil der Kirche werden. Die Gaben des Geistes machen uns zu dem, wovon Einst der Apostel Paulus sprach, durch ihn haben wir beide in dem einen Geist Zugang zum Vater. Ihr seid also jetzt nicht mehr Fremde ohne Bürgerrecht, sondern Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes. Durch die Einigkeit, die ich wachsen sehe, kann der Herr Dinge vollbringen, die die Welt für Wunder hält. Die Heiligen können alles vollbringen, was der Herr wünscht, wenn sie in Rechtschaffenheit vereint sind. Präsidenten, Gouverneure und Funktionäre internationaler Hilfsorganisationen haben uns mit Worten gelobt wie diesen. Ich habe das oft gehört, wenn ich dabei war. Die Mitglieder der Kirche waren nach der Katastrophe als Erste am Unglücksort. Hunderte von ihnen kamen und brachten alles mit, was die Überlebenden brauchten. Sie brachten sogar ihre eigenen Zelte und Ausrüstungsgegenstände mit. Sie waren unermüdlich und fröhlich. Sie schienen zu wissen, wann und wo sie gebraucht wurden. Dann folgt da gewöhnlich ein Satz wie dieser. Ihre Mitglieder wissen wirklich, wie man etwas richtig plant und erledigt. Ich danke Ihnen und sage aber nicht dazu, dass das Wunder nicht nur in der Planung liegt, sondern auch im Herzen der Menschen. Die Heiligen kamen im Namen des Herrn, um so zu helfen, wie er es tun würde. Sie kamen, weil sie auf das hörten, was die erwählten Führer des Herrn ihnen sagten. Weil sie im Herzen vereint waren, wurden sie mit größeren Fähigkeiten ausgestattet. Ich bezeuge Ihnen feierlich, dass die Einigkeit, der wir uns jetzt erfreuen, noch größer werden wird. Gott, der Vater, lebt. Er hört und erhört unsere Gebete voller Liebe. Der Erretter Jesus Christus, auferstanden und herrlich, lebt und streckt uns barmherzig die Hand entgegen. Dies ist seine wahre Kirche. Präsident Monson ist der lebende Prophet Gottes. Wenn wir darin eins sind, ihn von ganzem Herzen zu unterstützen und Gott bereitwillig gehorchen, gehen wir gemeinsam mit Macht voran, wo Gott uns auch hinschicken mag, und werden so, wie er uns haben möchte. Ich segne Sie, auf dass Sie in der Familie und in der Kirche einig sein werden. Und ich gebe Ihnen die Verheißung des Herrn, dass die rechtschaffenen Wünsche Ihres Herzens in Erfüllung gehen werden und Sie die Freude der Einigkeit erlangen werden. Im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.
Als Grünen.
What a marvelous message to be taught.
Was für eine wunderbare Botschaft, die wir lernen können. Wir sind versammelt als Gruppe und nehmen den Namen Christi auf uns. Darum fragt manche Menschen, warum würde jemand uns anschuldigen oder sagen, dass wir keine Christen seien? Vor kurzem schrieb eine Gruppe aufgeweckter, gläubiger, junger Heiliger der letzten Tage einige der Fragen auf, die sie am meisten bewegen. Eine Schwester fragte, warum verteidigt die Kirche sich nicht energisch gegen Anschuldigungen, die gegen sie erhoben werden? Auf ihre Frage würde ich antworten, dass eine der schwersten Prüfungen des Lebens dann auftritt, wenn unser Glaube in Frage gestellt und kritisiert wird. In einem solchen Augenblick möchten wir vielleicht aggressiv antworten und uns mit geballten Fäusten aufstellen. Aber das ist eine hervorragende Gelegenheit, innezuhalten, zu beten und dem Vorbild des Erretters zu folgen. Denken Sie daran, dass Jesus selbst von der Welt verspottet und zurückgewiesen wurde. Und in Lehis Traum ertrugen diejenigen, die zum Erretter kamen, auch Spott, und das mit Fingern auf sie gezeigt wurde. Die Welt hat meine Jünger gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, wie auch ich nicht von der Welt bin. Doch wenn wir auf unsere Ankläger reagieren, wie der Erretter es tat, werden wir nicht nur christlicher, sondern wir laden andere dazu ein, seine Liebe zu spüren und ihr ebenfalls zu folgen. Für eine Reaktion auf christliche Weise gibt es kein Drehbuch und keine feste Formel. Der Erretter reagierte in jeder Situation anders. Als er vor dem schlechten König Herodes stand, blieb er stumm. Als er vor Pilatus stand, gab er einfach und machtvoll von seiner Göttlichkeit und seinen Absichten Zeugnis. Bei den Geldwechslern, die den Tempel entweihten, kam er seiner göttlichen Verantwortung nach, das, was heilig war, zu bewahren und zu schützen. Als er auf das Kreuz gehoben wurde, war seine unvergleichliche christliche Reaktion: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Manche Leute denken fälschlicherweise, dass Reaktionen wie Schweigen, Sanftmut, Vergebungsbereitschaft und ein demütiges Zeugnis passiv oder schwach sind. Aber um unsere Feinde zu lieben, die zu segnen, die uns fluchen, denen wohlzutun, die uns hassen, und für die zu bitten, die uns beleidigen und verfolgen, braucht man Glauben, Stärke und vor allem christlichen Mut. Der Prophet Joseph Smith hat sein Leben lang diesen Mut bewiesen. Er hatte von der Hand der Leute aller Klassen, religiösen ebenso wie nicht religiösen, schwere Verfolgungen zu leiden. Aber er übte keine Vergeltung und ließ sich nicht zu Hass verleiten. Wie alle wahren Jünger Christi handelte er wie der Retter und liebte die anderen auf tolerante und mitfühlende Weise. Das ist christlicher Mut. Wenn wir nicht vergelten, wenn wir die andere Wange hinhalten und dem Drang widerstehen, zornig zu werden, handeln wir auch wie der Retter. Dann zeigen wir seine Liebe, die einzige Macht, die den Widersacher unterwerfen kann und mit der wir auch auf unsere Ankläger reagieren können, ohne sie unsererseits anzuklagen. Das ist keine Schwäche, das ist christlicher Mut. Im Laufe der Jahre lernen wir, dass die Herausforderung unseres Glaubens nichts Neues ist, und es ist auch nicht so, als würde das bald aufhören. Aber wahre Jünger Christi sehen inmitten des Widerstands Gelegenheiten. Im Buch Mormon wurde der Prophet Aminadi gefesselt und vor den schlechten König Noah gebracht. Obwohl der König das, was Aminadi sagte, völlig ablehnte und ihn schließlich zum Tode verurteilte, verkündete Aminadi doch kühn das Evangelium und gab Zeugnis. Weil er diese Gelegenheit nutzte, wurde ein Priester namens Alma zum Evangelium bekehrt und brachte viele Seelen zu Christus. Abinadis und Almas Mut war christlicher Mut. Die Erfahrung lehrt, dass Zeiten, in denen die Kirche in der Öffentlichkeit schlecht dasteht, dazu beitragen können, die Absichten des Herrn zu erfüllen. 1983 schrieb die erste Präsidentschaft an die Führer der Kirche, dass Gegnerschaft auch positive Möglichkeiten mit sich bringen kann. Eine Schwierigkeit, mit der unsere Missionare ständig zu kämpfen haben, ist das fehlende Interesse an allem, was mit Religion zusammenhängt und auch in unserer Botschaft. Durch diese Kritik entsteht Interesse an der Kirche. Dies bietet den Mitgliedern die Möglichkeit, allen, die auf uns aufmerksam werden, die Wahrheit zu sagen. Wir können solche Gelegenheiten auf vielerlei Art nutzen. Ein freundlicher Brief an den Verfasser, eine Unterhaltung mit einem Freund, eine Bemerkung auf einen Blog oder ein beschwichtigendes Wort an diejenigen, die eine abfällige Bemerkung gemacht haben. Wir können denen, die durch falsche Informationen oder Vorurteile beeinflusst sind, denen die Wahrheit nur deshalb vorenthalten ist, weil sie nicht wissen, wo sie zu finden ist, liebevoll antworten. Ich versichere Ihnen, den Anklägern auf diese Weise zu antworten, ist niemals Schwäche. Es ist christlicher Mut in Aktion. Wenn wir auf andere reagieren, sind die Umstände immer anders. Zum Glück kennt der Herr das Herz unserer Ankläger und weiß, wie wir ihnen am besten antworten können. Wenn glaubenstreue Jünger nach Führung durch den Geist trachten, erhalten sie Inspiration, die auf jede Begegnung zugeschnitten ist. Und bei jeder Begegnung reagieren glaubenstreue Jünger so, dass der Geist des Herrn willkommen ist. Paulus erinnerte die Korinther, dass seine Predigt nicht Überredung durch gewandte und kluge Worte, sondern mit dem Erweis von Geist und Kraft verbunden war. Weil diese Macht dem Geist des Herrn innewohnt, dürfen wir nie streitsüchtig sein, wenn wir über unseren Glauben sprechen. Wie fast jeder Missionar lernt, wird der Geist immer vertrieben, wenn man die Bibel benutzt, um über Lehren zu streiten. Der Erretter hat gesagt, wer den Geist des Streites hat, ist nicht von mir. Es ist bedauerlich, dass die Kirche als nicht christlich bezeichnet wird. Doch noch bedauerlicher ist, wenn Mitglieder der Kirche darauf auf unchristliche Weise reagieren. Mögen unsere Gespräche mit anderen immer durch die Früchte des Geistes, Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung gekennzeichnet sein. Das Webster Dictionary definiert Sanftmut als Zeigen von Geduld und Langmut, das Ertragen von Verletzungen ohne Verbitterung. Sanftmut ist keine Schwäche. Es ist ein Kennzeichen für christlichen Mut. Dies ist besonders in unserem Umgang mit Mitgliedern anderer christlicher Kirchen wichtig. Mit Sicherheit ist der himmlische Vater traurig und der Teufel lacht, wenn wir mit unseren christlichen Menschen über Unterschiede in der Lehre in Streit geraten. Das soll nicht bedeuten, dass wir Kompromisse bei unseren Grundsätzen schließen oder unseren Glauben verwässern. Wir können die Lehren des wiederhergestellten Evangeliums nicht ändern, selbst wenn wir in den Augen der Welt dadurch unpopulär werden, dass wir sie lehren und befolgen. Doch, selbst wenn wir meinen, das Wort Gottes freimütig zu verkünden, müssen wir darum beten, dass wir vom Heiligen Geist erfüllt werden. Wir dürfen niemals Freimut mit der Fälschung verwechseln, die der Satan parat, der Anmaßung. Wahre Jünger sprechen mit ruhiger Zuversicht, nicht mit prahlerischem Stolz. Als wahre Jünger muss unser wichtigstes Anliegen das Wohlergehen des anderen und nicht unsere eigene Rechtfertigung sein. Fragen und Kritik geben uns Gelegenheit, auf andere zuzugehen und ihnen zu zeigen, dass sie dem Vater im Himmel und uns am Herzen liegen. Unser Ziel muss es sein, ihnen die Wahrheit verständlich zu machen und nicht unser Ego zu verteidigen oder in einer theologischen Debatte Punkte zu sammeln. Unser von Herzen kommendes Zeugnis ist die machtvollste Antwort, die wir unseren Anklägern geben können. Und solch ein Zeugnis kann nur in Liebe und Sanftmut gegeben werden. Wir sollen so sein wie Edward Partridge, von dem der Herr gesagt hat, sein Herz ist rein vor mir. Denn er ist so wie Nathanael vor Alters, in dem keine Falschheit ist. Wenn man ohne Falschheit ist, hat man kindliche Unschuld. Man nimmt nicht schnell Anschluss, aber vergibt schnell. Diese Eigenschaften lernt man zuerst zu Hause und in der Familie. Sie sind in all unseren Beziehungen anwendbar. Ohne Falschheit zu sein bedeutet, Fehler zuerst bei sich selbst zu suchen. Wenn wir beschuldigt werden, sollen wir wie die Apostel des Hallands fragen, bin ich es etwa, Herr? Wenn wir auf die Antwort hören, die der Geist gibt, können wir nötigenfalls Korrekturen vornehmen, uns entschuldigen, um Vergebung bitten und es besser machen. Ohne Falschheit vermeiden wahre Jünger, unangemessen über die Ansichten anderer zu urteilen. Viele von uns haben gute Freundschaften mit Menschen aufgebaut, die derzeit keine Mitglieder unserer Kirche sind. Schulkameraden, Arbeitskollegen und Freunde und Nachbarn auf der ganzen Welt. Wir brauchen sie und sie brauchen uns. Wie Präsident Thomas S. Monson gesagt hat, lass uns lernen, andere zu achten. Niemand von uns lebt allein. Nicht in unserer Stadt, unserem Volk oder unserer Welt. Wie der Erretter es bei Herodes demonstrierte, müssen wahre Jünger manchmal christlichen Mut zeigen, indem sie gar nichts sagen. Als ich einmal Golf spielte, streifte ich ganz leicht einen Feigenkaktus, der seine Stacheln zu verschießen schien, wie man es von Stachelschweinen behauptet. Die Stacheln stecken überall in meiner Kleidung, obwohl ich den Kaktus kaum berührt hatte. Manche Situationen sind genau wie diese Pflanze. Sie können uns nur verletzen. Unter solchen Umständen ist es am besten, wenn wir Distanz wahren und einfach weggehen. Wenn wir das tun, versuchen manche vielleicht, uns zu provozieren und uns in einen Streit zu verwickeln. Im Buch Mormon lesen wir von Lehonti und seinen Männern, die ihr Lager auf einem Berg hatten. Der verräterische Amalekia drängte Lehonti, er möge herabkommen und ihn im Tal treffen. Aber als Lehonti von dem hohen Gelände herabkam, wurde er nach und nach vergiftet, bis er starb und seine Armee Amalekia in die Hände fiel. Durch Auseinandersetzungen und Anschuldigungen verlocken manche Leute uns, herabzukommen zu einem theologischen Handgemenge im Schlamm. Diese wenigen Streitsüchtigen sind darauf versessen, mit uns auf hohem Gelände zu streiten. Sie wollen, dass wir herunterkommen und mit uns zu streiten. Diese wenigen Streitsüchtigen sind darauf versessen, online oder persönlich Streit über Religion vom Zaun zu brechen. Es ist immer besser, wenn wir auf dem hohen Gelände der Toleranz, der gegenseitigen Achtung und der Liebe bleiben. Wenn wir das tun, folgen wir dem Beispiel des Propheten Nehemia, der eine Mauer um Jerusalem baute. Nehemias Feinde baten ihn, sie auf der Ebene zu treffen, wo sie Böses gegen ihn im Sinn hatten. Anders als Lehonti lehnte Nehemia das klugerweise mit der folgenden Botschaft ab. Ich arbeite gerade an einem großen Werk. Darum kann ich nicht kommen. Die Arbeit würde stocken, wenn ich sie verließe und zu euch käme. Wir arbeiten auch an einem großen Werk, das nicht vollendet werden kann, wenn wir es zulassen, dass wir aufhören und streiten. Stattdessen müssen wir christlichen Mut aufbringen und fortfahren, wie wir in den Psalmen lesen, wegen der Übeltäter ereifere dich nicht. Das Schlechte wird in dieser Welt immer bei uns sein. Ein Teil der großen Prüfung des Erdenlebens ist es, in der Welt zu sein, ohne wie die Welt zu werden. In seiner Fürbitte bat der Herr den himmlischen Vater, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie vor dem Bösen bewahrst. Aber selbst als der Erretter vor Verfolgung warnte, verhieß er Frieden. Frieden hinterlasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Euer Herz beunruhige sich nicht und verzage nicht. Ich bezeuge, dass sich die Verheißung der ersten Präsidentschaft erfüllen wird, wenn wir den Mantel seines Friedens tragen. Die Gegnerschaft, die vielleicht schwer zu ertragen scheint, wird dann dem Reich Gottes auf Erden zum Segen gereichen. Der lieben, fragenden Schwester und allen, die wissen möchten, wie wir auf unsere Ankläger reagieren sollen, antworte ich, wir lieben sie. Egal, was für eine ethnische Herkunft sie haben, Glauben, Religion oder politische Einstellung. Wir sehen uns nicht als etwas Besseres als sie. Vielmehr wollen wir ihnen einen besseren Weg zeigen, den Weg Jesu Christi. Sein Weg führt zum Tor der Taufe, zum engen und schmalen Weg des rechtschaffenen Lebens und zum Tempel Gottes. Der Herr ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Nur durch ihn können wir und alle unsere Brüder und Schwestern die größte Gabe ererben, die wir erhalten können, ewiges Leben und glücklich sein. Ihnen zu helfen und ihnen ein Vorbild zu sein, ist nichts für die Schwachen. Das ist etwas für die Starken. Es ist für Sie und mich, Heilige der letzten Tage, die den Preis der Nachfolge zahlen, indem wir unseren Anklägern mit christlichem Mut antworten. Ich schließe mit Mormons Zeugnis, das auch das meine ist. Siehe, ich bin ein Jünger Jesu Christi, der Sohn des Gottes. Ich bin von ihm berufen worden, sein Wort unter seinem Volk zu verkünden, damit sie immerwährendes Leben haben können. Ich gebe mein besonderes Zeugnis von ihm, dass unser Leben für immer währen kann, weil seine Liebe für immer währt. Dass wir unsere Brüder und Schwestern überall an seiner ewigen bedingungslosen Liebe teilhaben lassen mögen, erbitte ich demütig im Namen Jesu Christi. Amen.
Zu den allumfassenden Wahrheiten der Wiederherstellung gehört, dass Gott lebt und im Himmel wohnt, dass er ein erhöhter Mensch mit einem Körper aus Fleisch und Gebein ist, derselbe unveränderliche Gott ist gestern, heute und immer da, die Quelle aller Tugend und Wahrheit. Adam und Eva waren seine ersten sterblichen Kinder, die auf die Erde kamen. Über ihre Schöpfung sagte er, und ich, Gott, erschuf den Menschen als mein eigenes Abbild. Als Abbild meines einzig Gezeugten erschuf ich ihn, männlich und weiblich erschuf ich sie. Diese Wahrheit erhöht unseren Wert als Menschen. Alle Menschen sind eine wunderbare Schöpfung und mit göttlichen Eigenschaften ausgestattet. Als Gott Adam und Eva erschuf, gab er ihnen die überirdische Fähigkeit, Kinder nach ihrem Ebenbild zur Welt zu bringen. Daher sind wir alle als sein Abbild erschaffen. Allerdings kämpfen wir mit ernsten menschlichen Schwächen und Gefahren. Krankheit, Alter und Tod sind unvermeidlich. Schwierige Zeiten und Kummer gehören zum Leben dazu. Unsere Neigungen, Triebe und Leidenschaften drängen darauf, befriedigt zu werden. Aus diesen und weiteren Gründen haben wir die Hilfe des himmlischen Vaters nötig. Eine wichtige Quelle dieser Hilfe finden wir im Dienst am Mitmenschen. Das Gebot lautet, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wir sind alle Brüder und Schwestern und daher ist jeder unser Nächster, auch wenn Entfernung, Kultur, Religion und Rasse uns manchmal voneinander trennen. Der Prophet Joseph Smith sagte, wenn ein Mann von der Liebe Gottes erfüllt ist, gibt er sich nicht damit zufrieden, nur seine Familie zu segnen, sondern er streift durch die ganze Welt und möchte die ganze Menschheit segnen. Der Herr gibt uns darin ein Beispiel, denn er tut unter den Menschenkindern das, was gut ist, und er weist niemanden ab, der zu ihm kommt, schwarz und weiß, geknechtet und frei, männlich und weiblich, und er gedenkt der Heiden, und alle sind vor Gott gleich. Um auf die Weise des Herrn für unsere Mitmenschen sorgen zu können, bemühen wir uns, für uns selbst zu sorgen und Opfer für die Hilfsbedürftigen zu bringen. Die Armen arbeiten für das, was sie empfangen, und setzen sich dafür ein, dass es auch anderen besser geht. Dieses Muster wurde uns von Anfang an vorgegeben. Der Wohlfahrtsplan der Kirche beruht auf diesem gottgegebenen Muster, und glaubenstreue Mitglieder der Kirche halten sich daran. Durch die Opfergaben der Mitglieder findet die Witwe Beistand, der Weise Obhut und der Leidende Zuflucht. Vor ein paar Jahren besuchte ein hochrangiger chinesischer Beamter Salt Lake City, besichtigte einige Einrichtungen der Kirche und hielt eine Ansprache an der Brigham Young Universität. Als er vom Wohlfahrtsprogramm der Kirche erfuhr, sagte er, würden wir alle einander so lieben, gäbe es mehr Frieden auf der Welt. Vor allem das Fasten fand er interessant und dass der Wert der ausgelassenen Mahlzeiten den Bedürftigen gespendet wird. Als sich sein Besuch am Welfare Square dem Ende zuneigte, gab er dem dortigen Manager diesen kleinen roten Briefumschlag. Wenn man in China einen kleinen roten Umschlag verschenkt, gilt es als Zeichen der Zuneigung und man wünscht Glück und Segen. Er enthält nicht viel, sagte der Gast aus China, aber es entspricht dem Geld, das ich gespart habe, weil ich gestern und heute kein Frühstück hatte. Ich möchte mein Fastopfer dem Wohlfahrtsprogramm der Kirche spenden. Der Wohlfahrtsplan der Kirche ist von Gott inspiriert. Seine Grundsätze sind grundlegend für die Errettung der Menschheit. Er ist ein Zeichen des Dienens, ein Zeugnis für die Welt, dass die Kirche Jesu Christi wiederhergestellt wurde. Durch ihn empfangen wir göttliche Hilfe auf ganz praktische Weise. Präsident Thomas S. Monson hat gesagt, die Grundsätze der Wohlfahrt ändern sich nicht und sie werden sich auch nicht ändern. Diese Wahrheiten sind offenbart worden. Ein weiterer wichtiger Weg, wie wir Gottes Hilfe erlangen, ist das Gebet. Uns ist geboten, zu Gott, dem Vater, im Namen Jesu Christi zu beten. Die Ermahnung lautet, bittet, dann wird euch gegeben, sucht, dann werdet ihr finden, klopft an, dann wird euch geöffnet. Der Vater im Himmel gibt Antwort auf jedes aufrichtige Gebet. Präsident Monson, der Prophet des Herrn, hat gesagt, manchmal strahlt kein Licht am Ende des Tunnels und kein Morgengrauen folgt dem Dunkel der Nacht. Wir fühlen uns verlassen, untröstlich, allein. Sollten Sie sich in einer solchen Situation befinden, bitte ich Sie inständig, sich glaubensvoll an unseren himmlischen Vater zu wenden. Er wird Sie aufrichten und Sie führen. Nicht immer wird er Ihre Bedrängnisse von Ihnen nehmen, aber er wird Sie trösten und in Liebe durch jeden Sturm führen, dem Sie ausgesetzt sind. In mancher Drangsal wenden wir uns einer Form des Gebets zu, die durch die Hände derer vollzogen wird, die von Gott dazu bevollmächtigt wurden. Jesus Christus heilte die Kranken, weckte Toten auf und richtete verzweifelte Seelen auf. Mit der Wiederherstellung des Evangeliums kehrten Macht und Vollmacht des Priestertums zurück, sodass auch dieser Teil des Werkes Gottes fortgeführt werden konnte. Ist jemand krank oder plagen ihn Sorgen? Dann rufe er die Ältesten der Gemeinde zu sich. Sie sollen Gebete über ihn sprechen und im Namen des Herrn mit Öl salben. Das gläubige Gebet wird den Kranken retten. Und der Herr wird ihn aufrichten. Die glaubenstreuen Ältesten sind beauftragt, das zu tun, was der Herr tun würde, wenn er hier wäre. Hätte man jedes erhörte Gebet aufgezeichnet, es gäbe auf der ganzen Welt keinen Platz für die vielen Bücher. Elder Lennard Rudd, eine emeritierte Generalautorität und ein guter Freund, gab das folgende kostbare Zeugnis. Ich zitiere: Jemand rief mich an und teilte mir mit, eine Angehörige, ein 12-jähriges Mädchen namens Janice, läge mit schweren Verletzungen im Krankenhaus. Ihre Mutter hatte den Wunsch geäußert, sie solle einen Priestertumssegen erhalten. Elder Cowley und ich fuhren zum Krankenhaus. Dort erfuhren wir die Einzelheiten über den Unfall. Janice war von einem Bus überfahren worden. Die doppelten Hinterräder waren über ihren Kopf und ihren Körper gerollt. Elder Cowley und ich betraten das Zimmer, in dem Janice lag. Ihr Becken und andere Knochen waren gebrochen, ihre Schulter schwer verletzt und ihre massiven Kopfverletzung irreparabel. Trotzdem hatten wir das Gefühl, dass wir ihr einen Segen geben sollten. Ich salbte sie mit Öl und Elder Cowley siegelte die Salbung. Stark und entschlossen segnete er sie, dass sie wohl auf und gesund werden und ein normales Leben führen würde. Er segnete sie, dass sie sich vollständig und ohne nachhaltige Folgen von ihren vielen Verletzungen erholen würde. Es war ein großer Segen und ein wahrhaft großer Augenblick. Janice konnte über einen Monat keinen einzigen Muskel bewegen. Wir verloren nie den Glauben. In einem Segen war ihr verheißen worden, sie würde gesund werden und keine Folgen davon tragen. Seit diesem Besuch im Krankenhaus sind viele Jahre vergangen. Vor kurzem habe ich mit Janice gesprochen. Sie ist jetzt 70 Jahre alt, Mutter von 3 Kindern, Großmutter von 11 Enkelkindern. Bis zum heutigen Tag hatte sie unter keiner einzigen negativen Auswirkung ihres Unfalls zu leiden. Ende des Zitats. Dies war nur eine von vielen solchen Heilungen. Jedoch ist keine davon ein größeres Zeugnis dafür, wie der himmlische Vater seinen Kindern durch das Gebet hilft, als die vor 58 Jahren, als zwei demütige Diener Gottes die 12-jährige Janice in einem Krankenhauszimmer besuchten. Die größte Hilfe unseres himmlischen Vaters empfangen wir durch seinen Sohn, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Mit großer Ehrfurcht und Bewunderung gebe ich Zeugnis vom Herrn Jesus Christus. Dabei erinnere ich mich, wie bedächtig wir sein sollen, wenn wir seinen Namen verwenden, auch wenn sein Einfluss, seine Lehren und seine Befreiung uns näher bringen, sollten wir nicht von ihm sprechen, als sei er ein Freund von nebenan. Er ist das erstgeborene Geistkind unseres Vaters. Er erfüllte alles, was ihm aufgetragen wurde. Deshalb neigt sich alles in Ehrfurcht vor ihm und gibt Zeugnis von ihm. Er gebot den alten Propheten, was sie aufschreiben sollten, und erfüllte jedes ihrer Worte. Als einzig Gezeugter des Vaters wurde er von der Jungfrau Maria zur Welt gebracht. Er besiegte den Tod, sühnte für die Sünden der Welt und brachte sowohl den Lebenden als auch den Verstorbenen die Errettung. Als auferstandener Herr aß er mit seinen Aposteln Fisch und Honig und forderte viele Menschen auf beiden Erdhälften auf, die Wunden in seinen Händen, Füßen und seiner Seite zu fühlen, damit alle wussten, dass er der Gott Israels ist. Er ist der lebendige Christus. Er verkündet allen: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Er ist unser Gesetzgeber und Richter, der Erlöser der Welt. Bei seinem zweiten Kommen wird die Herrschaft auf seiner Schulter sein und sein Name wird genannt werden, Wunderbar, Ratgeber, der mächtige Gott, der immerwährende Vater, der Fürst des Friedens. Davon gebe ich Zeugnis. Im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.
Der letzten Generalkonferenz wurde ich von Präsident Monson als neue Präsidentin der Jungen Damen berufen. Als ich in der Gegenwart eines Propheten Gottes stand und diese heilige Aufgabe erhielt, gelobte ich, dass ich mit ganzem Herzen, aller Macht, ganzem Sinn und aller Kraft dienen werde. Schon ehe ich diese Berufung erhielt, besaß ich ein kleines Schild mit der Aufschrift, ich kann auch etwas Schwieriges tun. Dieses kleine Schild mit dem einfachen Motto machte mir Mut. Wenn ich das Motto jetzt aber ändern könnte, würde es lauten, mit der Kraft des Herrn kann ich alles tun. Auf diese Kraft verlasse ich mich heute, während ich an diesem heiligen Rednerpult stehe. Im April kamen wir 2 Tage nach der Generalkonferenz als neu bestätigte Präsidentschaft zu unserem ersten Treffen zusammen. Wir stiegen auf den Ensign Peak und als wir auf das unter uns liegende Tal schauten, sahen wir den Tempel mit dem Engel Moroni, der in der Sonne leuchtete. Uns allen war klar, das Ziel für uns als Präsidentschaft war der Tempel. Und unsere Verantwortung war ebenso klar. Wir müssen jede junge Dame dabei unterstützen, würdig zu sein, heilige Bündnisse einzugehen und zu halten und die heiligen Handlungen des Tempels zu empfangen. Der Tempel ist der Grund für alles, was wir in der Kirche tun. Der Tempel war der Grund dafür, dass unsere Pioniervorfahren ihr Zuhause verließen und nach Westen kamen. Er war der Grund dafür, dass sie bereit waren, Entbehrung und selbst den Tod zu erleiden. Die Tempelbündnisse waren der Grund dafür, dass jene Pioniere, obwohl sie so manches Baby am Wegrand begraben mussten, singen konnten, kommt, heil gekommt, nicht Mühe und Plagen scheut, wandert froh euren Pfad. Manche verloren alles, und doch hatten sie, als sie das Tal erreichten, eigentlich alles. Die heiligen Handlungen des Tempels, heilige Bündnisse und die Verheißung ewigen Lebens gemeinsam als Familie. Nur 2 Tage nach der Ankunft der Heiligen im Salzsee-Tal stiegen Brigham Young und seine Gefährten auf den Ensign Peak. Auf dem Gipfel entfalteten sie ein Banner, ein gelbes Halstuch, das sie an einen Spazierstock geknotet hatten, als ein Zeichen, ein Panier für die Nation. Die Heiligen sollten das Licht sein, das Banner. Letzten April entfalteten wir 3 Frauen auf dem Ensign Peak auch ein Banner, das wir aus einem Spazierstock und einem goldenen peruanischen Schal angefertigt hatten. Es war unser Zeichen, unser Panier für die Nation, unser Banner, das zur Rückkehr zur Tugend aufruft. Tugend ist eine grundlegende Voraussetzung, um den heiligen Tempel des Herrn zu betreten und die Führung des Geistes zu erlangen. Tugend ist eine Denk- und Verhaltensweise, die auf hohen moralischen Grundsätzen beruht. Sie umfasst Keuschheit und sittliche Reinheit. Tugend beginnt im Herzen und im Verstand. Sie wird in der Familie entwickelt. Sie ist die Ansammlung tausender kleiner Entscheidungen und Taten. Tugend ist ein Wort, das wir in der heutigen Gesellschaft nicht oft hören. Doch der lateinische Wortstamm virtus des englischen Begriffs virtue bedeutet Kraft. Tugendhafte Frauen und Männer verfügen über eine stille Würde und innere Kraft. Sie sind zuversichtlich, weil sie würdig sind, den Heiligen Geist zu empfangen und von ihm geleitet zu werden. Präsident Monson hat uns geraten: Tretet für das Rechte ein, auch wenn ihr ganz allein dasteht. Habt den sittlichen Mut, ein Licht zu sein, dem andere folgen können. Keine Freundschaft ist wertvoller als ein reines Gewissen, die eigene sittliche Reinheit. Und welch wunderbares Gefühl ist es doch zu wissen, dass ihr, an dem euch bestimmten Platz steht, rein und mit der Gewissheit, dass ihr dessen würdig seid. Könnte es sein, dass wir allmählich abgestumpft sind und nun denken, hohe moralische Grundsätze seien altmodisch und in der heutigen Gesellschaft nicht wichtig? Elder Hales hat gerade über Lehonti aus dem Buch Mormon gesprochen, der oben auf dem Berg gut postiert war. Er und die Leute, die er führte, waren in ihrem Sinn fest entschlossen, ja mit entschiedenem Vorsatz, nicht vom Berg herabzukommen. Der hinterlistige Amalekia brauchte nur 4 Versuche, jeder davon dreister als der vorhergehende, um Lehonti zu veranlassen, vom Berg herabzukommen. Und dann, nachdem Lehonti sich auf Amalekias falsche Versprechung eingelassen hatte, wurde ihm nach und nach Gift verabreicht, bis er starb. Da heißt es, er wurde nach und nach vergiftet. Könnte es sein, dass das auch heute geschieht? Könnte es sein, dass wir die schlechten Gewohnheiten, die uns umgeben, zuerst tolerieren, dann akzeptieren und uns schließlich zu eigen machen? Könnte es sein, dass wir durch falsche Vorbilder getäuscht wurden, durch überzeugende Botschaften in den Medien, die uns vergessen lassen, dass wir göttlichen Ursprungs sind? Werden auch wir nach und nach vergiftet? Was könnte irreführender sein, als die Jugend dieser edlen Generation verleiten, nichts zu tun oder ständig mit dem Schreiben von SMS beschäftigt zu sein, aber nie zu einer Erkenntnis der Wahrheiten zu kommen, die in einem Buch stehen, das von Propheten Gottes für sie und ihre Zeit geschrieben wurde, nämlich dem Buch Mormon? Was könnte irreführender sein, als uns Frauen, Junge und Alte, euch und mich zu verleiten, so mit uns selbst beschäftigt zu sein, mit unserem Aussehen, unserer Kleidung, unserer Figur und Kleidergröße, dass wir unsere göttliche Abstammung und die Fähigkeit aus den Augen verlieren, durch unseren tugendhaften Einfluss etwas zu bewirken? Was könnte irreführender sein, als die Männer, Junge und Alte, die das heilige Priestertum Gottes tragen, zu verleiten, verführerische Pornografie anzuschauen und damit das Fleisch zum Mittelpunkt zu machen und nicht den Glauben? Sünde zu konsumieren, anstatt Hüter der Tugend zu sein. Im Buch Mormon wird die Geschichte von 2000 jungen Helden erzählt, deren Tugend und Reinheit ihnen die Kraft verlieh, den Bund ihrer Eltern und den Glauben ihrer Familie zu verteidigen. Ihre Tugend und ihre Entschlossenheit, zu allen Zeiten treu zu sein, veränderten die Welt. Ich glaube wirklich, dass eine tugendhafte junge Dame oder ein tugendhafter junger Mann unter der Führung des Geistes die Welt verändern kann. Doch um das zu tun, müssen wir zur Tugend zurückkehren. Wir müssen hart trainieren. Der Marathonläufer Yuma Ikanga sagte, nachdem er den New York Marathon gewonnen hatte, der Wille zum Sieg bedeutet nichts ohne den Willen zur Vorbereitung. Jetzt ist die Zeit, uns vorzubereiten, indem wir mehr Selbstdisziplin üben. Jetzt ist die Zeit, mehr würdig des Reiches zu sein. Jetzt ist die Zeit, unseren Kurs festzulegen und uns auf das Ziel auszurichten. Die Rückkehr zur Tugend muss bei jedem Einzelnen im Herzen und in der Familie beginnen. Ich muss mein eigenes Programm.
Lass Tugend immer
fort deine Tugend. Steht an heiligen Stätten, legt zur Seite die Dinge der Welt. Glaubt daran, dass sie umkehren können. Erinnert ihn immer daran. Wenn es irgendetwas Tugendhaftes oder Lobenswertes gibt, wenn etwas guten Klang hat, trachtet danach. Jetzt, als immer vorher, ist es wirklich Zeit, Moroni zu folgen, aufzuwachen, aufzustehen und das Böse nicht anzufassen. Kürzlich konnte ich bei der Segnung unserer neuesten Enkeltochter dabei sein. Alle Männer unserer Familie konnten dieses schöne junge Mädchen umkreisen. Und es war kein Problem mehr, dass sie nach dem Namen ihrer Großmütter benannt wurde. Aber das, was mich am meisten berührt wurde, war der Segen unseres Sohnes Zach. Er hat unsere Annabelle Elaine gesegnet, dass sie verstehen würde, dass sie immer dem Beispiel ihrer Mütter und ihrer Schwestern folgen würde und dass sie ein große Freude daran finden würde, ein gutes Leben zu führen, ein tugendhaftes Leben zu führen und sich bereit macht, heilige Bündnisse des Tempels einzugehen. In diesem heiligen Augenblick wünschte ich mir, dass jedes Mädchen von rechtschaffenden Priestertumsträgern umgeben sein, erbaut und geschützt sein könnte. Nicht nur kurz nach der Geburt bei der Kindersegnung, sondern das ganze Leben lang. Während der feierlichen Versammlung bei der Konferenz beobachtete ich, wie alle anwesenden Priestertumsträger aufstanden, als Präsident Uchtdorf uns aufforderte, unsere neuen Propheten und die erste Präsidentschaft zu bestätigen. Ich fühlte ihre Kraft und Macht im Priestertum. Sie sind die Hüter der Tugend. Dann wurde ich von Freude überwältigt, als er sagte, die jungen Damen mögen sich bitte nun erheben. Von meinem Platz aus sah ich euch alle aufstehen und zusammenstehen. Es könnte heute keine stärkere Kraft für die Tugend in der Welt geben. Ihr dürft die Macht eures rechtschaffenen Einflusses nie unterschätzen. Ich bezeuge, dass eine Rückkehr zur Tugend möglich ist. Dank des Beispiels des Erlösers und der unendlichen Macht seines großen Sühnopfers. Ich bezeuge, dass wir nicht nur fähig und stark genug gemacht werden, etwas Schwieriges zu tun, sondern alles zu tun. Jetzt ist für uns alle die Zeit, uns zu heben und ein Banner für die Welt zu entfalten, das zur Rückkehr zur Tugend aufruft. Mögen wir so leben, dass wir Werkzeuge sind, um die Erde auf das zweite Kommen des Herrn vorzubereiten, damit wir, wenn er erscheinen wird, ihm gleich sein werden, so wie er rein ist. Im Namen Jesu Christi, Amen.
My brothers and sisters, on
meine Brüder und Schwestern, am 19. Juli dieses Jahres stellten die Gruppe Sons of the Utah Pioneers im This is the Place Heritage Park in Salt Lake City eine Statue des Propheten Joseph Smith und seines Nachfolgers, Präsident Brigham Young, auf. Die Statue mit dem Titel Blick nach Westen zeigt die beiden großen Propheten mit einer Karte der westlichen Territorien. Viele Menschen, auch Mitglieder der Kirche, vergessen, dass es Joseph Smith sehr wohl bewusst war, dass die Kirche eines Tages in die Weiten des amerikanischen Westens umsiedeln würde. Im August 1842 prophezeite er, dass die Heiligen auch weiterhin viel Bedrängnis erleiden müssen und in die Rocky Mountains gejagt werden würden. Viele würden abfallen, andere würden von unseren Folgern umgebracht werden oder infolge von Entbehrung und Krankheiten ihr Leben verlieren. Einige aber werden am Leben bleiben und hingehen und mithelfen, Niederlassungen zu gründen und Städte zu bauen. Sie werden es erleben, dass die Heiligen mitten in den Rocky Mountains ein mächtiges Volk werden. Selbst Josephs engste Mitarbeiter in diesen frühen Jahren verstanden nicht völlig, welche Prüfungen die Heiligen der letzten Tage noch erdulden mussten, als sich die Kirche von ihren bescheidenen Anfängen im frühen 19. Jahrhundert weiterentwickelte. Aber der Prophet Joseph wusste, dass kein Feind damals oder in der Zukunft genügend Macht haben konnte, um die Absichten Gottes zu vereiteln oder aufzuhalten. Seine prophetischen Worte sind uns alle vertraut. Das Banner der Wahrheit ist aufgerichtet. Keine unheilige Hand kann den Fortschritt dieses Werks aufhalten. Verfolgung mag wüten. Horden mögen sich zusammenrotten. Armeen mögen aufgestellt werden, Verleumdung mag sich gegen uns richten, aber die Wahrheit Gottes wird vorwärts schreiten, unerschrocken, erhaben und unbeirrbar, bis sie jeden Kontinent durchdrungen, jeden Breitengrad erreicht, jedes Land überzogen hat und in jedem Ohr erklungen ist, bis die Pläne Gottes verwirklicht sind und der erhabene Jehova sagt, das Werk ist getan. Fast 18 Jahre sind seit der Gründung der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage im Jahr 1830, vergangen. Wir konnten in 178 Jahren die Erfüllung dieser Prophezeiung beobachten und sehen, wie die Wahrheit Gottes unerschrocken, erhaben und unbeirrbar vorwärts schreitet. Die Kirche begann ihre ersten 10 Jahre mit nur wenigen Mitgliedern. Trotz heftiger Verfolgung wurden in den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts 597 Missionare berufen und über 15.000 Bekehrte schlossen sich durch die Taufe der Kirche an. In den Vereinigten Staaten, Kanada und Großbritannien wurde mit der Verkündigung des Evangeliums begonnen. In anschließenden 40er Jahren gab es viele Bekehrte, obwohl die Verfolgung gegen die Kirche und vor allem gegen den Propheten Joseph Smith weiterhin wütete. Inmitten dieser Probleme und obwohl das Reisen mit großen Schwierigkeiten verbunden war, breitete sich das wiederhergestellte Evangelium Jesu Christi durch den treuen Dienst von 1454 Missionaren, die im Laufe der 40er Jahre berufen wurden, weiter auf der Erde aus. Und die Mitgliederzahl stieg auf über 48.000. Am 27. Juni 1844 erreichte die Verfolgung von Joseph Smith ihren traurigen Höhepunkt, als er und sein Bruder Hiram im Gefängnis von Carthage von einem Pöbelhaufen ermordet wurden. Schon bald nach dem Märtyrertod und in Erfüllung von Josephs Visionen begann Brigham Young und die Kirche mit den Vorbereitungen für den Zug in die Rocky Mountains. Mühsal, Bedrängnis, Tod und Abfall vom Glauben waren allgegenwärtig. Dennoch ging das Werk voran. In den 50er Jahren dann wurden 705 Missionare in verschiedene Gebiete berufen, darunter Skandinavien, Frankreich, Italien, die Schweiz und Hawaii. Auch in entlegenen Teilen der Welt wurde mit der Missionsarbeit begonnen. In Indien, Hongkong, Thailand, Birma, Südafrika und auf den Westindischen Inseln. Und den treuen Bekehrten aus Skandinavien und Großbritannien, die in den 50er Jahren getauft wurden, gab es manche, die auf dem Weg zu den Heiligen, den sie sich hier in den Rocky Mountains anschließen wollten, litten und starben auf dem Land oder zur See. 1875 wurden die ersten 7 Missionare nach Mexiko berufen und das Werk dort gedieh, dort trotz Revolution und anderen Schwierigkeiten. Und gerade vor 4 Jahren, im Jahr 2004, hat die Kirche einen neuen Meilenstein erreicht, nämlich 1 Million Mitglieder in Mexiko. Der Glaube der Heiligen wurde bei jedem Schritt auf die Probe gestellt, als sie unter der Führung von Brigham Young Tempel bauten und über 350 Kolonien im Westen gründeten. Als Brigham Young im Jahr 1877 starb, war die Gesamtzahl der Mitglieder weltweit auf über 115.000 angewachsen. Trotz all der Verfolgung schritt die Wahrheit Gottes tatsächlich unerschrocken und erhaben vorwärts. Aus Zeitgründen kann ich auf das Wachstum der Kirche in den folgenden Jahrzehnten nicht näher eingehen, aber der Hinweis sei angebracht, dass die Kirche samt ihrer Lehre in den 40 Jahren von 1890 bis 1930 immer noch öffentlich angegriffen wurde. Elder Reed Smoot wurde in den Kongress der Vereinigten Staaten gewählt, musste aber darum kämpfen, sein Mandat auch ausüben zu dürfen. Sehr viel wurde damals über die Kirche und ihre Lehren gesagt. Vieles davon war sehr verletzend und richtete sich gegen Präsident Joseph F. Smith und andere Führer der Kirche. Doch es gab auch erste Zeitungsartikel, in denen die Mitglieder der Kirche als verdienstvolle Mitbürger und gute Menschen beschrieben wurden. Am 3. September 1925 gab Präsident Heber J. Grant bekannt, dass die Kirche nun auch in Südamerika mit der Missionsarbeit beginnen wolle. Getreu dem Muster des Herrn, wie das wiederhergestellte Evangelium zu allen Völkern getragen werden soll, wurde mein Großvater väterlicherseits, Elder Melvin J. Ballard, vom Kollegium der 12 Apostel mit einigen Brüdern nach Südamerika gesandt, um das Land für die Verkündigung des Evangeliums zu weihen. Am Weihnachtsmorgen 1925 weihte Elder Ballard in Argentinien die Länder Südamerikas und begann mit der Missionsarbeit. Er im darauffolgenden Juli abreiste, prophezeite er: Das Werk des Herrn wird hier eine Weile nur langsam wachsen, so wie aus einer Eiche nur langsam eine Eiche wächst. Es wird nicht an einem Tag hervorschießen, wie die Sonnenblume, die schnell wächst und dann verwelkt. Doch Tausende werden sich hier der Kirche anschließen. Die Mission wird geteilt werden und wird zu den stärksten Missionen in der Kirche gehören. Die Kirche hier wird nie mehr so klein sein wie jetzt. Jeder, der mit dem Wachstum der Kirche in Südamerika vertraut ist, weiß, dass diese Prophezeiung sich erfüllt hat. Heute gibt es allein in Brasilien über 1 Million Mitglieder. In den 4 Jahrzehnten von 1930 bis 1970 wurden über 106.000 Missionare berufen. Die Gesamtzahl der Mitglieder weltweit vervierfachte sich auf über 2.800.000. Über 1 Million neue Mitglieder kamen allein während der vergangenen 60er Jahre hinzu. 1970 gab es Missionare in 43 Ländern und 9 Territorien. Im Laufe dieser 40 Jahre wurde die Missionsarbeit in den südamerikanischen Ländern Chile, Brasilien, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Kolumbien, Peru und Venezuela aufgenommen. In Mittelamerika öffneten die Diener des Herrn die Missionsarbeit in Panama, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras und Nicaragua die Tür. Erneute Anstrengungen in Asien trugen Früchte in Korea, Taiwan, Singapur und auf den Philippinen. All dies war nicht leicht. Schwierigkeiten, Hindernisse und Verfolgung begleiteten jeden Versuch, die Wahrheit Gottes in jeden Kontinent und jedes Land zu tragen, damit sie in jedem Ohr erklingen konnte. Dennoch gingen wir im Glauben voran. Wir stellten uns den Herausforderungen und überwanden die Hindernisse. Präsident Spencer W. Kimball fordert die Mitglieder der Kirche auf, in ihrem Bemühen, die Evangeliumswahrheit zu verbreiten, größere Schritte zu machen. Er forderte jeden Pfarrer auf der Welt auf, mehr Missionare auszusenden, und unter seiner Führung nutzte die Kirche auch die Medien, um hunderten Millionen Menschen auf der ganzen Welt unsere Botschaft nahe zu bringen. In seiner 12-jährigen Amtszeit als Präsident der Kirche erfüllten fast 200.000 Mitglieder eine Vollzeitmission. Die Gesamtzahl der Mitglieder weltweit verdoppelte sich nahezu und die Anzahl der Pfähle verdreifachte sich fast. In vielen Nationen wurde die Missionsarbeit aufgenommen oder wieder aufgenommen und das Wunder der Bekehrung vollzog sich in vielen Ländern trotz aller feindseligen Versuche, das Werk des Herrn zu behindern oder die Arbeiter des Herrn zu entmutigen. Ein wenig mehr als 2 Jahrzehnte sind vergangen, seit Präsident Kimballs Wirken auf Erden zu Ende gegangen ist. In diesem Zeitraum haben wir einen noch nie dagewesenen Bekanntheitsgrad unter den Religionen erreicht. Wahrscheinlich ist es kein Zufall, dass wir auch noch nie dagewesene ideologische Angriffe auf unser Volk, unsere Geschichte und unsere Lehre durch die Medien erlebt haben. Und doch wächst die Kirche weiter. Die Mitgliederzahl hat sich wieder mehr als verdoppelt, von etwa 5,9 Millionen im Jahr 1985 auf über 13 Millionen heute. Und letztes Jahr wurde der millionste Missionar in dieser Evangeliumszeit berufen. Meine Brüder und Schwestern, dieser kurze Rückblick auf Joseph Smiths prophetische Vision von der Bestimmung dieser Kirche und ihre buchstäbliche Erfüllung im Laufe der Jahrzehnte dient dem Zweck, uns an eine einfache Wahrheit zu erinnern. Die Werke und die Pläne und die Absichten Gottes lassen sich nicht vereiteln, auch lassen sie sich nicht zunichte machen. Denn Gott wandelt nicht auf krummen Pfaden. Auch weicht er nicht von dem ab, was er gesprochen hat. Darum sind seine Pfade gerade und seine Bahn ist eine ewige Runde. Denkt daran, dass es nicht das Werk Gottes ist, das vereitelt wird, sondern das Werk der Menschen. Gott hat durch seinen Propheten gesprochen und der Welt verkündet, dass das Banner der Wahrheit aufgerichtet ist und keine unheilige Hand den Fortschritt dieses Werks aufhalten kann. Das ist wahr, unleugbar und unbestreitbar. Wir haben es selbst gesehen, Jahrzehnt um Jahrzehnt, von der Zeit des Propheten Joseph Smith bis zur Zeit von Präsident Thomas S. Monson. Verfolgung hat gewütet. Verleumdung, Lügen und falsche Darstellungen haben sich gegen uns gerichtet. Aber in jedem Jahrzehnt, seit der Zeit der Wiederherstellung, ist die Wahrheit Gottes unerschrocken, erhaben und unbeirrbar vorwärtsgeschritten. Die kleine Kirche, die 1830 mit nur einer Handvoll Mitgliedern ihren Anfang nahm, ist angewachsen auf über 13 Millionen Heilige der letzten Tage in vielen Ländern der Welt. Und wir sind auf dem besten Weg, jeden Kontinent zu durchdringen, jeden Breitengrad zu erreichen, jedes Land zu überziehen und die Wahrheit in jedem Ohr erklingen zu lassen. Dies ist Gottes Werk und Gottes Werk wird nicht vereitelt werden. Aber es gibt immer noch viel zu tun, ehe der erhabene Jehova verkünden kann, dass das Werk getan ist. Wir preisen und ehren die glaubenstreuen Heiligen, die uns zu diesem Bekanntheitsgrad geführt haben, aber wir können es uns nicht leisten, uns bequem und zufrieden zurückzulehnen. Wir alle werden gebraucht, um das Werk zu vollenden, das von den Pionieren vor über 175 Jahren begonnen und in darauf folgenden Jahrzehnten von glaubenstreuen Heiligen aus jeder Generation fortgeführt wurde. Wir müssen glauben, wie sie geglaubt haben. Wir müssen arbeiten, wie sie gearbeitet haben. Wir müssen dienen, wie sie gedient haben. Und wir müssen Hindernisse überwinden, wie sie überwunden haben. Natürlich stehen wir heute vor anderen Herausforderungen, aber sie sind nicht weniger schwierig. Statt mit wütenden Horden sind wir mit jenen konfrontiert, die ständig versuchen, uns zu verleumden. Anstatt extremer Kälte und Entbehrung ausgesetzt zu sein, sind wir konfrontiert mit Alkohol- und Drogenmissbrauch, Pornografie, aller Art Schmutz und Unmoral, Gier, Unehrlichkeit und geistige Apathie. Zwar werden keine Familien mehr entwurzelt und aus ihren Häusern gejagt, aber wir erleben, wie die Institution Familie, einschließlich der göttlichen Institution Ehe, angegriffen wird, weil einzelne und ganze Gruppen die herausragende göttliche Rolle der Familie in der Gesellschaft wegdefinieren wollen. Das soll nicht heißen, dass die Herausforderungen unserer Tage schwerwiegender sind als die Herausforderungen derer, die uns vorausgegangen sind. Sie sind nur anders. Der Herr bittet uns nicht, einen Handkarren zu beladen. Er bittet uns, unseren Glauben zu festigen. Er bittet uns nicht, zu Fuß einen Kontinent zu überqueren. Er bittet uns, die Straße zu überqueren, um unsere Nachbarn zu besuchen. Er bittet uns nicht, all unseren weltlichen Besitz aufzugeben, um einen Tempel zu bauen. Er bittet uns, trotz der Zwänge des heutigen Lebens von unseren Mitteln und unserer Zeit zu geben, um weiterhin Tempel zu bauen und dann die Tempel, die schon gebaut wurden, regelmäßig zu besuchen. Er bittet uns nicht, als Märtyrer zu sterben. Er bittet uns, als Jünger zu leben. Wir leben in einer herrlichen Zeit und es liegt an uns, meine Brüder und Schwestern, an die traditionell große Opferbereitschaft anzuschließen, die vergangene Generation von Heiligen der letzten Tage ausgezeichnet hat. Jetzt ist nicht die Zeit für geistiges Zaudern. Wir können es uns nicht leisten, nur oberflächlich rechtschaffen zu sein. Unser Zeugnis muss tief reichen. Unsere geistigen Wurzeln müssen fest im Fels der Offenbarung verankert sein. Und wir müssen das Werk weiter voranbringen, als Volk, das Bündnisse geschlossen und sich geweiht hat, mit jedem Schritt im Glauben, bis die Pläne Gottes verwirklicht sind und der erhabene Jehova sagt, das Werk ist getan. Dass dies auf uns so zutreffen möge, erbitte ich im Namen Jesu Christi. Amen.
This has been a glorious session of conference.
Das war eine herrliche Konferenzversammlung. Wir bedanken uns beim Tabernakelchor für die schöne Musik, mit der er uns heute Morgen erfreut hat, und bei allen, die zu uns gesprochen haben. Ich freue mich, mich nun an Sie wenden zu dürfen. Nach meinen Worten schließt der Chor die Versammlung mit dem Lied »Der Morgen naht«. Das Schlussgebet spricht dann Elder Daniel N. Johnson von den 70ern. Die abschließende Versammlung dieser Konferenz beginnt um 14 Uhr. Meine lieben Brüder und Schwestern, es stimmt mich demütig, heute Morgen vor Ihnen zu stehen. Ich bitte Sie, Ihren Glauben für mich auszuüben und für mich zu beten. Wenn ich nun darüber spreche, worüber ich mir Gedanken gemacht habe und was ich Ihnen nach meinem Empfinden mitteilen sollte. Zu Beginn möchte ich eines der unausweichlichsten Merkmale unseres Lebens hier auf der Erde ansprechen, nämlich den Wandel. Früher oder später hat jeder schon einmal den bekannten Spruch gehört, nichts ist so beständig wie der Wandel. Unser Leben lang müssen wir mit Veränderungen zurechtkommen. Manche sind uns willkommen, manche nicht. Manche Veränderungen im Leben treten unvermittelt ein, so wie der unerwartete Tod eines geliebten Menschen, eine unvorhergesehene Erkrankung, der Verlust von Besitz, an dem wir gehangen haben. Die meisten Veränderungen jedoch stellen sich unmerklich und ganz allmählich ein. Bei dieser Konferenz ist es nun 45 Jahre her, dass ich in das Kollegium der 12 Apostel berufen wurde. Als damals jüngstes Mitglied der 12 blickte ich zu den 14 außergewöhnlichen Männern auf, die unter den 12 und in der ersten Präsidentschaft Vorrang vor mir hatten. Nach und nach ist jeder dieser Männer heimgekehrt. Als Präsident Hinckley vor 8 Monaten starb, wurde mir bewusst, dass ich nunmehr der dienstälteste Apostel war. Die Veränderungen, die sich in dem Zeitraum von 45 Jahren schrittweise vollzogen, erscheinen jetzt gewaltig. Nächste Woche feiern meine Frau und ich unseren 60. Hochzeitstag. Wenn ich auf unsere Anfänge zurückblicke, wird mir klar, wie sehr sich unser Leben eigentlich seitdem verändert hat. Unsere lieben Eltern, die an unserer Seite standen, als wir unsere gemeinsame Reise begannen, sind gestorben. Unsere 3 Kinder, die unser Leben viele Jahre lang so vollständig ausgefüllt haben, sind erwachsen und haben selbst Kinder. Die meisten unserer Enkelkinder sind erwachsen und wir haben mittlerweile 4 Urenkel. Tag für Tag, Minute für Minute, Sekunde für Sekunde, sind wir von dort, wo wir waren, dorthin weitergegangen, wo wir jetzt sind. Das Leben hält natürlich für uns alle vergleichbare Veränderungen und Wechsel bereit. Der Unterschied zwischen den Veränderungen in meinem Leben und denen in Ihrem liegt nur in den Einzelheiten. Die Zeit steht niemals still. Sie muss beständig fortschreiten. Und mit diesem Fortschritt kommt der Wandel. Einzig und allein jetzt haben wir die Chance, auf Erden zu leben, hier und heute. Je länger wir leben, desto klarer erkennen wir, dass das Leben kurz ist. Gelegenheiten kommen und gehen. Ich glaube, zu den großartigsten Lektionen, die wir während dieses kurzen Aufenthalts auf der Erde lernen müssen, gehören die, die uns zwischen dem Wichtigen und dem Unwichtigen unterscheiden lehren. Ich bitte Sie, das Wichtigste nicht an sich vorübergleiten zu lassen, während Sie Pläne für eine Zukunft machen, in der Sie für alles Zeit haben, was Sie machen möchten. Die gibt es nicht, das ist eine Illusion. Finden Sie lieber an der Reise selbst Gefallen, also jetzt. Ich bin, wie meine Frau Frances sagt, showsüchtig. Ganz besonders haben es mir Musicals angetan. Und eines meiner Lieblingsmusicals hat der amerikanische Komponist Meredith Willson geschrieben. Es heißt Music Man. Professor Harold Hill, einer der Hauptdarsteller in diesem Werk, spricht eine Warnung aus, die ich an Sie weitergeben möchte. Er sagt: Wenn du immer nur an das Morgen denkst, bleibt dir nichts als ein schrecklich leeres Gestern. Meine Brüder und Schwestern, es gibt kein Morgen, was der Erinnerung wert wäre, wenn wir heute nichts tun. Ich habe diesen Gedankengang schon früher einmal an einem Beispiel erörtert. Ich glaube, er ist einer Wiederholung wert. Vor vielen Jahren schrieb Arthur Gordon in einer landesweit erscheinenden Zeitschrift, ich zitiere: Als ich etwa 13 war und mein Bruder 10, versprach uns Vater, mit uns in den Zirkus zu gehen. Aber beim Mittagessen erhielt er einen Anruf. Er werde wegen einer dringenden geschäftlichen Angelegenheit in der Stadt gebraucht. Wir machten uns schon auf die Enttäuschung gefasst. Da hörten wir ihn am Telefon sagen: Nein, ich kann nicht kommen. Das muss eben warten. Als er an den Tisch zurückkam, lächelte meine Mutter. Du weißt schon, dass der Zirkus immer wieder kommt, sagte sie. Ich weiß, sagte mein Vater, aber die Kindheit nicht. Zitat Ende. Wenn Sie Kinder haben, die nun erwachsen und aus dem Haus sind, haben auch Sie wahrscheinlich schon manchmal schmerzhaft den Verlust verspürt und erkannt, dass Sie diese Phase des Lebens nicht so sehr geschätzt haben, wie Sie sollten. Natürlich gibt es kein Zurück, sondern immer nur ein Voran. Statt in der Vergangenheit zu verweilen, sollten wir aus der Gegenwart, aus dem, was hier und heute ist, das Beste machen und unser Möglichstes dafür tun, in Zukunft schöne Erinnerungen zu haben. Wenn Sie noch dabei sind, Kinder großzuziehen, bedenken Sie, dass es mit den kleinen Fettfingerchen, die sich auf beinahe jeder frisch geputzten Oberfläche zeigen, den überall im Haus verstreuten Spielsachen, den überbordenden Wäschestapeln, allzu bald vorbei sein wird. Und dass Sie sie, zu Ihrer Überraschung, schmerzlich vermissen werden. Belastungen bringt das Leben immer mit sich. Ganz gleich, wie wir leben. Wir müssen mit ihnen zurechtkommen, so gut wir können. Wir dürfen aber nicht zulassen, dass sie sich dem in den Weg stellen, was am wichtigsten ist. Und von dem, was am wichtigsten ist, sind unsere Mitmenschen fast immer mit betroffen. Oftmals meinen wir, sie wissen ganz bestimmt, wie lieb wir sie haben. Wir sollten das aber nicht vermuten, wir sollten es sie wissen lassen. William Shakespeare schrieb, nicht liebt, wer nimmer offenbart die Liebe. Wir werden es nie bedauern, wenn wir etwas Nettes sagen oder Zuneigung zeigen. Wir werden es vielmehr bedauern, wenn wir dergleichen in den Beziehungen, die uns am meisten bedeuten, unterlassen. Schreiben Sie das dem Freund, den Sie vernachlässigt haben. Nehmen Sie Ihr Kind in den Arm. Nehmen Sie Ihre Eltern in den Arm. Sagen Sie öfter, ich liebe dich. Sagen Sie immer, danke. Nehmen Sie ein Problem, das zu lösen ist, nie wichtiger als einen Menschen, der zu lieben ist. Freunde ziehen fort. Kinder werden erwachsen. Und die, die man liebt, sterben. Es ist sehr einfach, andere als selbstverständlich zu betrachten, bis sie eines Tages aus unserem Leben verschwunden sind. Und wir uns sagen, was wäre wenn? Oder hätte ich doch? Wie Harriet Beecher Stowe schrieb, die bittersten Tränen, die an einem Grab vergossen werden, gelten dem, was nicht gesagt und nicht getan wurde. In den 60er Jahren im Vietnamkrieg wurde der Flieger Jay Hess, ein Mitglied der Kirche, über Nordvietnam abgeschossen. 2 Jahre lang hatten seine Angehörigen keine Ahnung, ob er noch lebte. Diejenigen, die ihn nach Hanoi verschleppt hatten, erlaubten ihm schließlich, nach Hause zu schreiben. Aber er musste sich auf höchstens 25 Wörter beschränken. Was würden Sie oder ich unseren Angehörigen mitteilen, wenn wir in dieser Lage wären, nachdem wir sie über 2 Jahre nicht gesehen haben und nicht wissen, ob wir sie jemals wiedersehen werden? Weil er seinen Angehörigen etwas mitteilen wollte, was sie erkennen ließe, dass es von ihm stammt, und auch um ihnen einen guten Rat zu geben, schrieb Bruder Hess, ich zitiere, Folgendes ist wichtig. Eine Eheschließung im Tempel, eine Mission, eine Ausbildung. Geht voran, setzt euch Ziele, schreibt alles auf, macht 2x im Jahr Familienfotos. Zitat Ende. Mögen wir das Leben genießen, wie es sich ergibt, Freude an der Reise finden und unseren Freunden und Angehörigen Liebe schenken. Es kommt der Tag, an dem es kein Morgen mehr für uns gibt. Im Buch Johannes im Neuen Testament, Kapitel 13, Vers 34, ermahnt uns der Erlöser, und ich zitiere, wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Zitat Ende. Manchen von Ihnen mag das klassische Theaterstück Unsere kleine Stadt von Thornton Wilder vertraut sein. Ich denke, besonders die Schwestern kennen es. Wenn ja, erinnern Sie sich bestimmt an den Ort Grover's Corners, wo die Geschichte spielt. In dem Stück stirbt Emily Webb bei der Geburt eines Kindes. Und wir lesen vom leisen Kummer ihres jungen Mannes George, der mit dem 4-jährigen Sohn zurückbleibt. Emily will aber nicht in Frieden ruhen, sondern die Freuden ihres Lebens noch einmal genießen. Sie bekommt die Zusage, noch einmal zur Erde zurückkehren zu dürfen und ihren 12. Geburtstag noch einmal zu erleben. Anfangs ist es herrlich, noch einmal jung zu sein, doch die Freude währt nicht lange. Der Tag ist ohne Freude, da Emily nun weiß, was die Zukunft bereithält. Es ist unsagbar schmerzhaft, als sie erkennt, wie wenig ihr die Bedeutung und der Zauber des Lebens bewusst waren, als sie noch lebte. Ehe sie zu ihrer Ruhestätte zurückkehrt, klagt Emily, verstehen die Menschen das Leben denn niemals, solange sie leben? In keiner einzelnen Minute? Zitat Ende. Unsere Erkenntnis dessen, was im Leben am wichtigsten ist, geht mit der Dankbarkeit für unsere Segnungen Hand in Hand. Wie eine bekannte Buchautorin sagte, Reichtum und Mangel an Reichtum treten in unserem Leben stets gleichzeitig auf, als parallele Wirklichkeit. Es ist stets eine bewusste Entscheidung, worauf wir unser ganzes Sinnen und Streben richten. Wenn wir uns dafür entscheiden, uns nicht auf das zu fixieren, was uns im Leben fehlt, sondern für den vorhandenen Reichtum dankbar sind, Liebe, Gesundheit, Familie, Freunde, Arbeit, die Freuden der Natur und persönliche Ziele, die uns glücklich machen, dann fallen die öden Illusionen weg und wir erleben den Himmel auf Erden. Im Buch Lehre und Bündnisse, Abschnitt 88, Vers 33 steht, denn was nützt es dem Menschen, wenn ihm eine Gabe gewährt wird und er empfängt die Gabe nicht? Siehe, er freut sich nicht über das, was ihm gegeben wird, noch freut sich der über ihn, der die Gabe gibt. Der antike römische Denker Horaz ermahnt uns, was dir die Stund, die Gott dir gab, auch bringen mag, ergreife sie mit Dank und schieb die Freuden dein nicht Jahr für Jahr hinaus, auf das du sagen kannst, wo ich auch war, ich lebte glücklich. Vor vielen Jahren schon hat mich die Geschichte von Borghild Dahl sehr berührt. Sie wurde 1890 in Minnesota als Tochter norwegischer Eltern geboren und war von klein auf schwer sehbehindert. Trotz ihrer Behinderung war sie von einem unbeschreiblichen Verlangen erfüllt, am täglichen Leben teilzunehmen. Und durch reine Willenskraft gelang ihr fast alles, was sie unternahm. Gegen den Rat ihrer Erzieher, die ihre Behinderung für zu schwer hielten, besuchte sie die höhere Schule und erwarb einen akademischen Abschluss an der Universität Minnesota. Später setzte sie ihr Studium an der Columbia University und der Universität Oslo fort. Schließlich wurde sie Rektorin von 8 Schulen im Westen von Minnesota und in North Dakota. In einem der 17 Bücher, die sie verfasste, schrieb sie, ich hatte nur ein Auge, und das war so dicht mit Narben übersät, dass ich alles, was ich sehen wollte, aus einer winzigen Öffnung im linken Auge betrachten musste. Ich konnte ein Buch nur sehen, wenn ich es mir nah vors Gesicht hielt und das eine Auge, soweit ich konnte, nach links verdrehte. Zitat Ende. Wunderbarerweise entwickelte man 1943, als sie schon über 50 war, ein revolutionäres Verfahren, das ihr schließlich einen Großteil des Augenlichts wiederbrachte, auf das sie so lange verzichten musste. Eine neue, aufregende Welt tat sich ihr auf. Kleinigkeiten, die wir für selbstverständlich halten, bereiteten ihr die größte Freude, beispielsweise dem Vogelflug zuzusehen, Lichtreflexe in den Seifenblasen des Spülwassers zu entdecken oder jeden Abend die Mondphasen zu beobachten. Sie schloss eines ihrer Bücher mit den Worten, lieber Vater im Himmel, ich danke dir. Ich danke dir. Borghild Dahl war, sowohl bevor als auch nachdem ihr Augenlicht wiederhergestellt war, voller Dankbarkeit für ihre Segnungen. 1982, 2 Jahre bevor sie im Alter von 92 Jahren starb, erschien ihr letztes Buch, der Titel »Ein ganzes Leben lang glücklich«. Ihre dankbare Einstellung befähigte sie, sich ihrer Segnungen zu erfreuen und trotz ihrer Schwierigkeiten ein ausgefülltes und reiches Leben zu führen. Im ersten Brief an die Thessaloniker im Neuen Testament, Kapitel 5, Vers 18, trägt uns der Apostel Paulus auf: Dankt für alles, denn das will Gott von euch. Rufen wir uns die Geschichte von den 10 Aussätzigen ins Gedächtnis. Als er in ein Dorf hineingehen wollte, kamen ihm 10 Aussätzige entgegen. Sie blieben in der Ferne stehen und riefen: Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns. Als er sie sah, sagte er zu ihnen: Geht, zeigt euch den Priestern. Und während sie zu den Priestern gingen, wurden sie rein. Einer von ihnen aber kehrte um, als er sah, dass er geheilt war, und er lobte Gott mit lauter Stimme. Er warf sich vor den Füßen Jesu zu Boden und dankte ihm. Dieser Mann war aus Samarien. Da sagte Jesus: Es sind doch alle 10 rein geworden. Wo sind die übrigen 9? Ist denn keiner umgekehrt, um Gott zu ehren, außer diesem Fremden? Der Herr sagte in einer Offenbarung, die durch den Propheten Joseph Smith erging: Und in nichts beleidigt der Mensch Gott, oder gegen niemanden entflammt sein Grimm, ausgenommen diejenigen, die nicht seine Hand in allem anerkennen. Zitat Ende. Mögen wir unter denen gefunden werden, die dem himmlischen Vater Dank sagen. So wie Undank zu den schweren Sünden gezählt wird, gehört Dankbarkeit zu den edelsten Tugenden. Mögen wir trotz der Veränderungen, die es in unserem Leben gibt, und mit Dankbarkeit im Herzen unsere Tage, so viel wir nur können, mit dem anfüllen, was am wichtigsten ist. Mögen wir diejenigen ehren, die uns teuer sind, und ihnen in Wort und Tat unsere Liebe bekunden. Zum Abschluss hoffe ich, dass wir alle Dankbarkeit für unseren Herrn und Erlöser Jesus Christus zeigen mögen. Sein herrliches Evangelium gibt Antwort auf die drängenden Fragen des Lebens. Woher kommen wir? Warum sind wir hier? Wohin geht mein Geist, wenn ich sterbe? Er lehrte uns, wie wir beten sollen. Er lehrte uns, wie wir dienen sollen. Er lehrte uns, wie wir leben sollen. Sein Leben ist ein Vermächtnis der Liebe. Die Kranken heilte er. Die Niedergeschlagenen richtete er auf. Die Sünder rettete er. Es kam die Zeit, da er allein dastand. Manche Apostel hegten Zweifel. Einer verriet ihn. Die römischen Soldaten durchbohrten seine Seite. Die wütende Menge nahm ihm das Leben. Dennoch erklingen vom Kalvarienberg seine mitfühlenden Worte: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Zuvor, als er geahnt haben mag, dass der Höhepunkt seiner irdischen Mission bevorstand, beklagte er sich: Die Füchse haben ihre Höhlen und die Vögel ihre Nester. Der Menschensohn aber hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann. Kein Platz in der Herberge war nicht die einzige Ablehnung, sondern lediglich die erste. Dennoch lädt er sie und mich ein, ihn zu empfangen. Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer meine Stimme hört und die Tür öffnet, bei dem werde ich eintreten und wir werden Mahl halten, ich mit ihm und er mit mir. Wer war dieser Mann voller Schmerzen, mit Krankheit vertraut? Wer ist der König der Herrlichkeit, dieser Herr der Heere? Er ist unser Meister. Er ist unser Erretter. Er ist Gottes Sohn. Er ist der Urheber unserer Errettung. Er lädt uns ein. Folgt mir nach. Er weist uns an, geht und handelt genauso. Er ermahnt uns: Haltet meine Gebote. Wir wollen ihm folgen. Wir wollen seinem Beispiel nacheifern. Wir wollen sein Wort befolgen. Wenn wir das tun, machen wir ihm das göttliche Geschenk der Dankbarkeit. Brüder und Schwestern, Ich bete aufrichtig darum, dass wir uns dem Wandel in unserem Leben anpassen mögen, dass wir erkennen mögen, was am wichtigsten ist, dass wir stets unseren Dank zum Ausdruck bringen und somit Freude an der Reise finden. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Himmlischer Vater, wir sind überaus dankbar, dass wir den Vorzug genossen, von deinem Propheten unterwiesen zu werden und von denjenigen, die zu uns gesprochen haben durch die Macht des Heiligen Geistes. Wir haben deinen Geist verspürt. Bitte segne uns nun voranzuschreiten und das umzusetzen, was uns gelehrt wurde und vor allem, was wir empfunden haben. Im Namen Jesu Christi. Amen.
This has been a broadcast.
Dies war eine Übertragung der 178. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage.
German.